Ja, also natürlich möchte ich gerne noch mal eine Runde drehen.
Treffer, 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 Gold!
Herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Und heute haben wir eine ganz große zu Gast, konkret die erfolgreichste aktive Sportschützin Deutschlands. Natürlich, Natascha Hiltrop gibt uns die Ehre. Natascha hat vor knapp 2 Wochen bei den Paralympischen Spielen 2-mal die Goldmedaille gewonnen und somit ihr Kontingent auf sage und schreibe 5 paralympische Medaillen hochgeschraubt. Natürlich sprechen wir über ihre sensationelle Karriere und Erfolge, aber auch über ihren Alltag und die Probleme und Schwierigkeiten, die behinderte Menschen im Alltag, in Vereinen und so weiter haben, und beantworten diverse Fragen von Wegbegleitern und Interessierten. Jetzt dreht die Lautstärke auf, macht es euch gemütlich, jetzt legen wir los. Hi Natascha.
Hallo.
Wir sitzen uns hier in Wiesbaden in der DSB-Geschäftsstelle gegenüber. Du lebst und arbeitest in der hessischen Landeshauptstadt. Wie wohl fühlst du dich in Wiesbaden?
Also ich fühle mich sehr wohl hier, und wenn ich mit meinem dualen Studium fertig bin, würde ich auch gerne hier bleiben.
Bei uns, beziehungsweise im Bundesstützpunkt, warst du zuletzt des Öfteren. Darüber sprechen wir auch nachher noch. Aber zunächst stelle du dich doch vielleicht noch einmal kurz selbst vor. Was müssen die Hörer über dich wissen?
Ja, ich bin 32 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg, aus dem schönen Hering an der Werra.
Weiter.
Ja, genau. Ich hab's gelesen.
Kein Problem.
Ja, ich bin 32 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hering an der Werra.
Sorry, jetzt habe ich hier Lachflash. Das ist jetzt wie bei Lorio. Okay. Genau. Ich mache mal ein Fenster auf gleich.
Ach ja. Problem. Ja. Das Problem ist bei mir immer, wenn ich einmal was Blödes gesagt habe, ich komme dann aus dem Lachen nicht mehr raus.
Ja, das kenne ich. Okay. Ist auch nicht schlimm.
Ja, ist gut.
Das zeichnet dich ja auch irgendwie aus, diese Fröhlichkeit.
Ja, ich bin 32 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hering an der Werra.
Herrlich.
Fängt ja gut an.
Das könnte länger dauern.
Schauspielerin sollte ich nicht werden.
Ja. Komiker jetzt vielleicht. Okay, ich verstecke mich mal hier.
Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Vielleicht sage ich einfach was anderes, um das zu umgehen. Okay. Ja, ich bin 32 Jahre alt und schieße auch schon seit ca. 20 Jahren.
Zunächst stell dich aber bitte selbst einmal vor, was müssen wir über dich wissen?
Ja, ich habe mit 12 das Schießen angefangen. Das sind jetzt dann auch gut 20 Jahre, die ich ein Gewehr in der Hand habe. Ja, es macht mir sehr großen Spaß. Ich backe leidenschaftlich gerne. Ja, ich komme aus dem schönen Hering an der Werra und habe dort auch meinen Schulabschluss und meine Ausbildung gemacht. Ja.
Und bist super, super erfolgreich. Und deswegen vielleicht die normalste Frage am Anfang. Wie geht es dir? Ist alles schon verarbeitet, alles gesagt? Hast du alles schon realisiert, was in Paris bzw. in Châteauroux vonstatten gegangen ist?
Ja, also mir geht's eigentlich gut. Ab und zu habe ich immer noch mal so ein bisschen Erschöpfung und Müdigkeit in den Knochen, weil es war ja doch schon recht anstrengend. realisiert, würde ich schon sagen, dass ich das habe. Auch wenn es trotz alledem noch ein bisschen unwirklich erscheint.
Du hast nämlich mal ganz schnell dein Kontingent an Medaillen bei Paralympischen Spielen auf 5 hochgeschraubt und dann mal kurz nebenher von der einen goldenen auf 3. Bist jetzt die erfolgreichste deutsche Sportschützin. Im Parasport hast du die auch super erfolgreiche Manuela Schmermund abgelöst. Was sagt dir das und bedeutet dir das was, dass du jetzt wirklich ganz, ganz oben bist?
Ja, ich bin natürlich stolz auf meinen Werdegang und ja, was soll ich sagen? Also ich lasse es mir natürlich nicht zu Kopf steigen. Ist halt auch nicht meine Art. Aber ich freue mich halt über die Erfolge und dass sich das ganze Training und die Unterstützung halt auch ausgezahlt haben und dass mir das Schießen nach 20 Jahren immer noch so viel Spaß macht.
Da kommen wir auch gleich noch zurück, wie du dich vorbereitest und was du alles investierst in den Sport. Was ja an den Erfolgen zu sehen ist, du bist eine unglaubliche Allrounderin in dem Skisport, hast die Siege in den 3 verschiedenen Disziplinen geholt. Wie geht das?
ja, also die erste Medaille war ja damals in Rio im Luftgewehrliegen, die Silbermedaille. Es ist, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich die Disziplin, die ich am wenigsten gerne schieße. Aber es funktioniert halt mit am besten. Und halt diese technischen Riemendisziplinen, die liegen mir eigentlich ganz gut. Und mittlerweile habe ich das Stehen auch wieder ganz gut auf die Reihe gekriegt, dass ich dann 3x40 nicht mehr so viele Probleme habe wie früher.
Du hast von der wenigsten geliebten Disziplin gesprochen. Gibt es auch eine Lieblingsdisziplin?
Das wäre dann das Kleinkaliberliegend, ja.
Und wir kommen schon zur ersten Frage von einem dir bekannten Menschen. Die spielen wir dir einfach mal vor.
Hallo Natascha, hier ist dein Bundestrainer Rudi Krenn. Erzähl doch mal, was dein bisher wichtigster Erfolg auf der internationalen Bühne war.
der wichtigste Erfolg.
Bei so vielen ist das schon nicht so einfach.
Ja, das ist tatsächlich nicht einfach, weil ich da jetzt auch nicht so wirklich eine Wertigkeit reinlege, weil man hat ja für alle Medaillen hart gearbeitet und überall war die Konkurrenz stark. Ich würde wahrscheinlich auf die erste tippen oder halt sagen, dass das damals die Silbermedaille in Rio war. Einmal, weil es halt halt die erste war und weil halt auch meine Mutter mit im Publikum saß und sich das angesehen hat. Die ist mit nach Rio gekommen. Deswegen ist das eine sehr schöne Erinnerung.
Wir haben schon gesagt, Luftgewehr, KK 3 Stellungen, KK liegend, das sind deine Wettkämpfe, in denen du dir auch die Medaillen gewonnen hast. Kannst du ein wenig die Unterschiede erklären, gerade im Dreistellungskampf von der paralympischen Athleten kann man bisweilen nicht so richtig als Nichtkenner erkennen, was machen die jetzt? Jetzt liegen sie, stehen sie, knien sie, was sind da die Unterschiede? Kannst du das mal klar machen?
Ja, also einmal zum Stehend, wer natürlich stehen kann, der stellt sich dann natürlich auch hin. Dann gibt es halt die Möglichkeit, von einem Hochstuhl, also von einem höheren Hocker auszuschießen. Dann hat man halt auch die Möglichkeit, dort dann halt auch, wie die gesunden Schützen, auch eine Schießhose zu tragen. Und das sieht dann halt auch, sag ich jetzt mal, ähnlich aus wie, oder es kommt halt dem Stehen am nächsten. Und natürlich die, die halt nicht stehen können, zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder jemand, der andere halt Probleme hat, die schießen dann halt im Sitzen. Und dann gibt's noch eine Unterteilung, je nachdem, wenn es sich um einen Querschnitt handelt, wie hoch dieser ist, wie hoch die Rückenlehne dann auch sein darf. Beim Liegend gibt es halt auch Rollstuhlfahrer, die sich auch richtig auf die Matte legen, aber für die, die das nicht können oder ja, die haben halt einen Schießtisch, wovor sie halt sitzen. Und hier ist das Liegend halt, indem man einfach beide Ellbogen auf dem Tisch halt aufstützt. Und der Unterschied dann zum Kniend ist, dass dann der andere Ellbogen, also dass man halt nur einen Ellbogen aufstützen darf und der andere darf halt den Tisch halt nicht berühren.
Und stehend bist du eben frei, darfst nichts aufstützen, nehme ich mal an.
Genau, da gibt es halt auch eine Unterteilung zwischen SH1 und SH2. Also die SR1-Schützen können das Gewehr halt aus eigener Kraft heraus halten. Das wäre dann halt auch das, was ich schieße. Und dann halt die SR2-Schützen, wenn vielleicht auch Amputationen eine Rolle spielen oder wenn halt einfach die Möglichkeiten nicht gegeben sind, die dürfen dann halt auf einen Federständer, einen Federbock auflegen. Genau.
Kommen wir vielleicht mal chronologisch zu den Wettkämpfen in Paris 24. Und beginnen mit dem Luftgewehr liegend. Da bist du als Titelverteidigerin reingegangen und wurdest Neunte. Ich frage mal ganz ketzerisch, wie konnte das denn passieren?
ja, es ist halt auch nicht jeder Tag wie der andere. Und es hat sich halt auch schon vorher in den letzten Monaten des Trainings so ein bisschen herauskristallisiert, dass es irgendwie einfach nicht mehr so gut gelaufen ist. Deswegen war ich mir dessen halt auch bewusst, dass das passieren kann, dass das jetzt nichts wird. Habe das eigentlich dann auch ganz gut weggesteckt, weil gerade die Folgedisziplinen auch im Training und an den internationalen Wettkämpfen halt einfach besser liefen. Deswegen habe ich mich nicht so beirren lassen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich meine, 9. Platz ist immer noch eine super Platzierung und hast, glaube ich, um 0,2 Ringe das Finale verpasst, also aller Ehren wert. Aber wie hast du es geschafft, dich dennoch von dieser vielleicht minimalen Enttäuschung zu befreien und zu sagen, kein Problem, dann hole ich eben die nächste Goldmedaille in dem nächsten Wettkampf?
Ja, mein Ziel ist ja immer erst einmal Finalplatzierung unter die besten 8 zu kommen und dann kann halt alles passieren. Der vorher den Weltrekord geholt hat, der fliegt vielleicht als erstes, als 8. raus. Da ist einfach alles möglich und wie gesagt, die letzten Wettkämpfe und Trainings liefen halt einfach sehr gut und ich war mir jetzt nicht unbedingt sicher, aber schon recht zuversichtlich, dass es eigentlich fürs Finale reichen sollte.
Und dann kommen wir ins Finale. Die 3 Lagen gibt es. Beschreib mal aus deiner Sicht, wie die 3 Lagen unterschiedlich liefen, wenn du es noch in Erinnerung hast.
Ja, also kniend war ein sehr guter Start, mit einem 7,3, glaube ich, habe ich mit dem Wettkampf begonnen. Da ist mir erstmal ganz heiß und ganz kalt geworden, aber das Problem war halt, ich hatte mega Puls auf meinem Riemen. Der hat sich so stark aufs Gewehr übertragen, also man hat es bestimmt von hinten auch mega gesehen. Und ich musste halt einmal so lange die Luft anhalten, dass es ruhiger wurde, aber dann irgendwann musste ich halt atmen und schießen und dann ging der erste Schuss halt einfach voll in die Hose, aber ich habe halt einfach probiert, das wieder rauszuholen und ja, wie gesagt, KK knien, das ist eigentlich so mein Ding und da habe ich auch zum Glück sehr viel rausholen können, dass ich dann glaube ich von 6 oder 8 dann halt auch nach oben gesprungen bin. Ja, und dann halt einmal versuchen bei stehend so gut wie möglich zu machen, keine komischen Dinge rauszuhauen und es hat ja dann zum Glück ganz gut funktioniert.
Du erzählst das so cool. Ich meine, vor dem vorletzten Schuss lagst du 1,4 Ringe hinter Gold und nur 0,4 Ringe vor Bronze. Dann hast du eine 10,8 folgen lassen und plötzlich verschob sich das alles. Du lagst nur noch 0,1 hinter der Führenden. Wusstest du um die Situation und was hast du dann nach deinem letzten Schuss, deiner 9,9, gedacht, registriert? Was ging da in dir vor?
Ja, ich habe auf dem Monitor gesehen, dass ich nur 0,1 hinten lag und ich dachte mir dann halt einfach, weil so eine ähnliche Situation hatten wir in Tokio schon mal, da hat der letzte Schuss nicht funktioniert, da war es glaube ich auch eine 8 oder eine 7, dass ich dann halt in Anführungsstrichen nur Silber geholt habe. Ich habe einfach nur gedacht, okay, diesmal ganz ruhig, 50 Sekunden ist eine lange Zeit für den Schuss. Du kannst in der allergrößten Not sogar nochmal absetzen und den Anschlag nochmal neu aufbauen. Und habe einmal versucht, das Ding so gut wie möglich rauszuhauen. Und die Veronika hat halt vor mir geschossen. Und die Menge hat gejubelt. Und ich wusste nicht, für wen gilt es. War das jetzt ein guter Schuss, ein schlechter Schuss? Und dann habe ich halt meine 9,9 geschossen. Und eigentlich ist das ja im Finale. Ja, eine 10 sollte bestimmt schon mal kommen und ich war mir halt einfach total eigentlich sicher, dass es nicht gereicht hat. Und dann ein kurzer Blick dann doch nochmal auf den Monitor und dann habe ich gesehen, dass ich oben stand und ja, hab mich halt tierisch gefreut.
Und hast du den schreienden und jubelnden Physiotherapeuten gesehen?
Ja.
Und da war ganz klar, das kann nur Gold sein, ja?
Genau.
Welche Rolle haben die Betreuer, das Team, die Kollegen gespielt bei so einem Wettkampf? Haben die überhaupt Einfluss? Können die Einfluss nehmen, indem sie sich anfeuern? Oder bist du so im Tunnel und du hörst gar nichts?
Ich muss gestehen, dass ich, oder zumindest bilde ich mir ein, gewisse Teammitglieder herausgehört zu haben. Ob dem so ist, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schön, wenn man weiß, dass die eigenen Leute mit im Publikum sitzen und halt mitfiebern. Und ja, natürlich die Unterstützung der Trainer, wenn man sich vielleicht, also der Rudi hat, sei jetzt mal, gut auf mich eingeredet nach meinem nicht so guten Start im Luftgewehr liegend, wo ich das Finale knapp verpasst hat. Dass der Wettkampf ja noch nicht vorbei ist, kommen ja noch zwei Disziplinen und alles ist gut, das wird schon. Sowas hilft dann natürlich auch, oder die Unterstützung der Teammitglieder, wenn man einfach sich mal ein bisschen abschaltet, untereinander ein bisschen Blödsinn redet. Und ja, besonderen Dank möchte ich halt auch unserem Physio Patrick Reuter halt aussprechen, weil der hilft halt schon enorm. Der hat halt auch Ahnung vom Schießen und weiß, was er machen muss. Und ich habe immer das Problem mit steifen Nacken, verspannten Schultern. Das stört mich tierisch beim Schießen. Und er hat es bisher immer hingekriegt, mich da wieder gut hinzukriegen.
Sehr gut. Eine Frage auf Instagram ist reingekommen und die lautet so: Wie kommst du mental runter zwischen den Schüssen? Hast du ein Geheimrezept? Vielleicht auch gerade nach der 7,3 oder was es war. Was passiert da mit dir? Da musst du dich ja trotzdem fangen. Du ärgerst dich wahrscheinlich kurz, aber dann musst du dich wieder fangen und am besten dann sehr gute Schüsse folgen lassen. Wie gelingt dir das?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich denke halt, jede Person ist halt einfach unterschiedlich und bestimmt kann man das vielleicht auch auf gewisse Art trainieren oder ähnliches, aber ich würde halt einfach sagen, dass es mir dankenswerterweise und glücklicherweise schon so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Also ich mache mir zwischen den Schüssen eigentlich nicht großartig Gedanken. Natürlich habe ich, nachdem die 7 gefolgt ist, kurz gedacht, oh nein. Aber dann kommt halt einfach der nächste Schuss. Und klar, ich habe einen Fehler gemacht und ich wusste um den Fehler oder wusste, wie ich vielleicht das mit dem Puls ein bisschen ausbessern kann. Und dann muss man halt den nächsten Schuss halt einfach besser machen, weil die 7 ist geschossen, die geht nicht mehr weg. Die steht jetzt da und halt einfach weitermachen.
Weißt du, was du für einen Puls hast in so einer Situation? Habt ihr ja schon mal da Messungen gemacht?
Nee, das weiß ich leider nicht.
Was glaubst du?
Also ich bin mir sicher, dass der schon angestiegen ist.
Das wäre auch schlimm, wenn nicht. 2 Tage später folgte ja gleich der KK-Liegend-Wettkampf. Aber du warst mit einmal Gold natürlich noch nicht satt. Mit welcher Einstellung bist du denn in diesen Wettkampf gegangen? Mit so einer gewissen Sicherheit? Ich habe die eine Medaille schon geholt und mal gucken, was jetzt kommt. Oder volle Attacke, ich will noch eine nächste Medaille.
Natürlich gibt es schon mal so eine Sicherheit, wenn man schon mal was hat, sage ich jetzt mal, worauf man sich stützen kann. Und ich wusste ja auch, dass es, wie gesagt, da gut lief und da es meine Lieblingsdisziplin ist, wollte ich halt halt auch Spaß an dem Wettkampf haben. Und ja, ich war auch bei der Quali relativ schnell fertig, ich glaube nach 22 Minuten oder so. Das geht mir immer ganz gut von der Hand und im Finale wollte ich halt, muss ich gestehen, habe ich in den letzten Jahren, zumindest im KK-Liegend, liefen die Finals bei mir immer nicht so gut. Deswegen wollte ich halt einfach so gut wie möglich machen und es lief dann aber doch besser als geplant.
Kann man so sagen, auch wenn es irgendwie auch wieder ein Dreikampf war. Also es waren 3 Athleten, die sehr eng beieinander lagen. Aber natürlich am Ende, wenn es um die Wurst geht, hast du nochmal welche draufgelegt, hast draufgepackt. Trainierst du das mental oder wirst du auch psychologisch irgendwie begleitet oder ist das einfach naturgegeben?
Also ich trainiere das nicht. Ich kann leider keine Tipps geben.
Du bist einfach würde. So gut. Ist auch immer schön.
Ja.
Ja, okay. Auf jeden Fall hast du auch in dem Wettkampf nicht nur Gold geholt, sondern nebenher auch noch einen paralympischen Rekord aufgestellt in dem Wettbewerb. Den nimmt man so mit oder bedeutet einem das überhaupt was?
Ja, ist natürlich schon ein schönes Gefühl auch, gerade weil das halt so der Höhepunkt ist, was es an Wettkämpfen halt gibt. Und ja, man ist dann halt immer gespannt beim nächsten Mal, ob der dann noch steht oder ob jemand anders dann doch nochmal besser wird. Und ja, ist dann natürlich auch nochmal so, ja, wie soll ich sagen, so ein Ansporn, den dann vielleicht auch halten zu wollen.
Oder nochmal zu verbessern.
Genau, oder so.
Was mir immer aufgefallen ist, sowohl bei der ersten als auch der zweiten Goldmedaille, die anderen neben dir, also Silber und Bronze, jubelten euphorisch. Du warst relativ ruhig in der Mitte, nüchtern und hast die Goldmedaille oder den Jubel relativ gelassen hingenommen. Wieso?
Ja, ich bin halt so. Also ich freue mich natürlich, aber ich lasse es mir nicht immer so ansehen. Also ich freue mich halt für mich. Aber ich weiß, ich bin jetzt nicht so der Feiermensch oder der das so rausposaunt, in Anführungsstrichen. Also ja, ist halt einfach so Charaktereigenschaft.
Und die anderen haben so gejubelt, weil sie wussten, Gold ist eh weg. Wie wurde denn das Ganze honoriert? Also ich spreche jetzt nicht vom Finanziellen, sondern gab es irgendwie Empfänge oder Auszeichnungen, Huldigungen? Was kann man sich darunter vorstellen? Was folgte danach? Angefangen in Châteauroux vielleicht teamintern, wurde da was gemacht und dann natürlich bei der Rückkehr?
Ja, wir waren ja in Châteauroux und deshalb wusste ich ja auch, dass das, falls irgendjemand von uns eine Medaille holt, das mit dem deutschen Haus mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts werden wird. Das heißt, wir sind dann halt selber für uns verantwortlich. deswegen habe ich von zu Hause 2 Flaschen Sekt mit ins Dorf geschmuggelt. Und ja, die haben wir dann am Abend vor der Abreise dann halt getrunken, haben dann halt ein bisschen gefeiert unter uns im Team. Und ja, dann, als wir hier angekommen sind, wieder in Deutschland, wurden wir dann vom Deutschen Schützenbund schön empfangen. Und ja, das war auch eine schöne Aktion. Und genau, letzten Mittwoch, war das Mittwoch? Ja, Mittwoch, war dann halt auch der Empfang der Olympioniken und der Paralympioniken des Landes Hessens im FFH Funkhaus. Es war auch eine schöne Veranstaltung, die von Julia Neste moderiert wurde. Und dann konnte man auch noch mal so ein bisschen was erzählen. War ein sehr schöner Abend. Und ja, ich habe dann noch im Anfang Oktober von meiner Heimat dann noch mal einen kleinen Empfang. Und freue ich mich auch schon drauf, ja.
Obwohl es ja alles nicht so sein Ding ist, wie ja, du gesagt hast, aber das gehört nun mal dazu. Bist genau, selbst schuld, wenn du so erfolgreich bist. Und wir freuen uns natürlich total, dass du jetzt auch hier mir gegenüber sitzt und wir dich fragen können. Und deswegen gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Du hast, glaube ich, im Intro gesagt, mit 12 Jahren hast du angefangen. Wann? Das haben wir geklärt. Aber vielleicht, warum hast du denn mit dem Skisport angefangen?
Ja, es war mehr Zufall. Und zwar hat ein Klassenkamerad damals meinen Bruder angesprochen und ihn halt eingeladen, mal sich das Jugendtraining anzugucken, einfach mal mitzukommen. Und ich als kleine Schwester habe mich hinten dran gehängt und habe dann halt auch mal versucht, mit dem Gewehr zu schießen. Es hat halt mega Spaß gemacht. Bin seitdem auch dabei geblieben, habe eigentlich auch nichts anderes ausprobiert an Sportarten. Ich habe zwar mal aus Spaß eine Pistole in die Hand genommen, aber Gewehr ist halt doch irgendwie mein Ding. Und ja, dann folgte dann irgendwann auch die erste Kreismeisterschaft und dann bin ich dann halt auch mal eingeladen worden zu einem Kadersichtung. Ja, und so nahmen die Dinge ihren Lauf.
Das heißt, dein Bruder hat auch einen gewissen Anteil an deiner Karriere. Schießt er selbst auch noch?
Nicht mehr viel. Und dann auch eher Pistole, also wir haben beide mit Gewehr angefangen, haben dann auch mal ein bisschen in der Kreisliga dann geschossen, aber er hat dann, weiß ich nicht, ist dann ein bisschen auf Pistole umgestiegen.
Ja, weil er sich natürlich nicht mit dir vergleichen wollte, Nein. Ist ja klar. Aber was sagt er denn zu den Erfolgen seiner kleinen Schwester?
Ja, also meine beiden großen Brüder sind sehr stolz und ja, wahrscheinlich ist es manchmal dann halt auch ein bisschen komisch, habe ich mir sagen lassen, dass Leute ihm gratulieren dafür, dass ich was gewonnen habe. Aber ja, meine Familie, Bekannte und so, das ist, die freuen sich alle mit mir.
Ja, schön, genau. Nächste Frage auf Instagram. Wie lange musstest du trainieren, bis du erstmals 380 Ringe, ich nehme mal an, Luftgewehr, bis du erstmals 380 Ringe hattest?
Gott. Das ist natürlich schon lange her.
Kannst du das irgendwie eingrenzen nach 3, 4, 5 Jahren? Ich weiß nicht, wann man das oder wann du das geschafft hast.
Ja, ich glaube, es waren so circa 3, 4 Jahre, werden es schon gewesen sein, ja.
Und hast du da am Anfang viel trainiert?
Na, ganz am Anfang hatten wir Jugendtraining, ich glaube, einmal die Woche. Dann habe ich dann halt auch nur einmal die Woche halt diese 1, 2 Stunden halt gemacht. Und später dann halt ein bisschen mehr, aber auch nicht allzu viel. Also es waren dann 1, 2 Mal die Woche damals noch zu Jugendzeiten. Das wurde dann halt erst später mehr, als ich dann halt auch in den Kader berufen wurde.
Jetzt bist du junge 32 Jahre. würdest du dich somit als erfahrene Schützin bezeichnen? Oder wie sieht es mit dir im Vergleich zur nationalen und internationalen Konkurrenz aus? Gibt es da welche, die seit 30 Jahren schießen oder welche, die auch gerade erst zum Schießsport gekommen sind? Wie verhält es sich so?
Ich weiß natürlich nicht, wann einige Konkurrenten halt angefangen haben, aber es gibt natürlich schon recht junge Schützen und auch Schützinnen. Zum Beispiel die Irina Chetnik von der Ukraine, die ist noch ziemlich jung, die hat dann auch schon recht früh dann auch Juniorenrekorde geholt und ähnliches auf den Wettkämpfen. Das ist natürlich schon stark. Ich würde halt schon sagen, wenn man 20 Jahre schießt und, weiß ich nicht, 15, 14 Jahre international, dass man dann halt schon Erfahrung hat, aber man lernt natürlich nie aus, wie das im Leben halt so ist. Und so ist es auch im Sport. Deswegen gibt es auch für mich hier und da auch immer noch das einiges zu lernen. Und ja, ich weiß halt auch, die Australier hatten lange Zeit eine Schützin. Ich weiß nicht, wie viele Spiele die mitgemacht hat, aber die war auch schon Anfang 70. Also so lange möchte ich es nicht machen. Aber
ich dachte schon. Ich wollte den Rudi schon informieren, da brauchst du keine Gedanken zu machen. Okay, aber vielleicht eine der schwierigsten Fragen, was reizt dich am Skisport? Ich meine, du hast jetzt super, super viel gewonnen. Erfolg ist natürlich was Schönes, klar. Aber was reizt dich am Skisport? Was macht den Skisport aus für dich?
Mir gefällt es halt sehr gut. Wahrscheinlich, also mir liegt es halt auch einfach dieses Fokussieren, dieses konzentrierte Arbeiten. Das macht mir halt Spaß. Und es ist, denke ich mal, auch ein guter Sport für Leute, die das vielleicht nicht so gut können, das dann halt vielleicht auch so ein bisschen zu trainieren oder halt einfach so zum Runterkommen abschalten. Finde ich das halt einfach ein super Sport. Ja.
Und nächste Frage auf Instagram. Wann kam der erste Gedanke an Olympische Spiele oder Paralympische Spiele? War das von Anfang an das Ziel oder hast du gemerkt nach 5 Jahren, oh, ich bin so gut, da komme ich jetzt hin?
Ja, ganz am Anfang habe ich es halt einfach nur so als Hobby nach der Schule halt gemacht. Und dann natürlich, wenn man dann halt immer besser wird und dann mehr Meisterschaften und Wettkämpfen teilnimmt, kommt man dann natürlich mehr mit solchen Sachen in Berührung. Und dann irgendwann wusste ich halt auch, also ich wusste ja früher nicht, dass es Paralympische Spiele gibt. Natürlich, wenn man dann halt gut wird und es einem Spaß macht und mir macht es Spaß, mich halt auch mit anderen zu messen, dann ist das natürlich eine super Ebene dafür. Und dann, wenn man das will, muss man sich dann halt ein bisschen ins Zeug legen, um das dann halt auch zu erreichen. Genau.
Du hast ja eben gesagt, nachdem du mit dem Skisport angefangen hast, hast du eigentlich keine anderen Sportarten mehr ausprobiert. Hast du im Vorfeld schon mal andere Sportarten gemacht?
Nee, also maximal vielleicht im Sommer auf der Straße mit der Cousine ein bisschen Federball gespielt oder so, aber ansonsten war das Schießen so das Erste. Genau.
Okay, das Erste und das Letzte, sehr
genau.
Gut. Genau. Was ich ja persönlich auch hervorragend und herausragend am Bogen- und Skisport finde, ist, dass es ein absoluter Inklusionssport ist, dass also behinderte und nicht behinderte Sportler gemeinsam das machen können. Du schießt unter anderem auch für Team Wetterau in der Bundesliga. Und hast da auch schon dein Können gezeigt. Ist das noch was Besonderes für dich, gegen nicht behinderte Sportler zu schießen und umgekehrt auch für die, gegen dich zu schießen, eine hochdekorierte paralympische Sportlerin? Oder wie verhält sich das?
Für andere kann ich natürlich nicht sprechen. Aber ja, es ist natürlich schon was anderes, gerade weil es halt so ein direktes Mann-gegen-Mann-Match, sage ich jetzt mal, ist. Und natürlich die Kulisse, es ist einfach tierisch laut. Und das fühlt sich dann halt doch schon ein bisschen anders an. Und ich denke, es ist halt auch nicht schlecht oder es ist halt, finde ich, förderlich. Dann halt auch für die internationale Bühne, wenn man diesen Stress quasi gewohnt ist, dass man dann da dann halt auch nicht so die Nerven verliert. Ansonsten, ja, würde ich schon sagen, dass es, ja, ich weiß nicht, ob es was Besonderes ist, weil es gibt es jetzt auch schon seit etlichen Jahren, dass die Menschen mit Behinderungen halt auch in der Bundesliga mitschießen können. Hat halt nicht jede Mannschaft, aber ich finde es halt schon eine super Sache.
Das wär meine Anschlussfrage gewesen. Also Bogenskisport ist meiner Meinung nach auch prädestiniert dafür. Wie sieht es generell in Sport Deutschland aus mit der Inklusion? Hast du da eine Meinung dazu? Ist das alles schon final oder ist da noch Luft nach oben? Was kann man da machen?
Ja, da gibt es bestimmt noch Luft nach oben. Ich finde es halt immer so ein bisschen schwierig. Klar, wenn man halt einfach zusammen Sport machen möchte, ist das natürlich schon möglich. Aber ja, ich kann da natürlich dann auch in Anführungsstrichen den Unmut von dem einen oder anderen nicht behinderten Sportler verstehen, wenn es halt wirklich um Leistungssport geht und um Meisterschaften und Wettkämpfe. Weil es dann halt schon vielleicht von außen aussieht, als hätte man einen Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich im Sitzen schießt. Aber ja, deswegen ist das immer so ein bisschen tricky, da halt auch die Fairness für beide Seiten halt ein bisschen mit beizubehalten. Und ja, im Bereich Luft nach oben, denke ich, ist auch im Bereich der Sportstätten noch einiges an Luft nach oben, was halt auch die Barrierefreiheit zum Beispiel angeht. Ist ja jetzt nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern auch einmal für groß, klein, jung, alt, alles Mögliche. Genau, dass man da bestimmt noch Ausholbedarf sieht.
Ich frage natürlich auch deshalb, weil du die erste DSB-Inklusionsmanagerin warst in den Jahren 2016 bis 2020, also 4 Jahre. A, wie war das? Und B, was waren da deine Aufgaben?
Ja, es war natürlich ein neues Feld, sage ich jetzt mal für mich, weil ich halt gerade frisch, also jetzt nicht frisch von der Schule, aber ich habe gerade meine Ausbildung halt abgeschlossen in eigentlich einem ganz anderen Bereich. Also ich habe Verwaltungsfachangestellte gelernt. Und ja, es ist halt schwierig, sage ich jetzt mal. Also wir haben, ich war dann halt natürlich auch Ansprechpartnerin für etwaige Fragen, auch von Vereinen, was jetzt zum Beispiel Inklusion angeht. Aber ich finde es halt auch nicht so einfach, irgendwas Neues anzustoßen, weil man muss ja dann auch, wie eben auch schon gesagt, immer so ein bisschen so die Balance finden. Und ja, Aufgaben. Wir hatten zum Beispiel auch 2019 ein internationales Para-Event für den Bogensport organisiert in Wiesbaden auf dem Bowling Green. Es ist, wie ich es mitgekriegt habe, eigentlich auch sehr gut angekommen. Und natürlich dann auch damals von der Aktion Mensch, dass sie dann halt auch den Breitensport mitgefördert hat. Das war ja dann auch neu. Konnten halt die Vereine auch Anträge stellen, um ihre Vereinsheime barrierefreier zu gestalten. Und ich fand es halt damals schön zu sehen, dass halt auch wirklich etliche das in Anspruch genommen haben und halt auch das Interesse hatten, ihr Vereinsheim so zu gestalten, dass halt auch wirklich jedem Zutritt gewährt wird.
Und das soll natürlich nicht aufhören, das soll weitergehen und deswegen ist es absolut sinnvoll. Und zu dem angesprochenen Parabogensportturnier, was 2019 in Wiesbaden stattfand, hat dein lieber Ex-Kollege Stefan Hoffmann eine Frage, wobei es ist schon fast ein eigener Podcast, den er mir hier aufgenommen hat. Aber du kennst ihn ja, wenn er mal ins Reden kommt, dann redet er.
Gute Natascha, hier ist dein alter Kollege Stefan Hoffmann von der Bildung des Deutschen Schützenbundes, bei der du ja auch angegliedert gearbeitet hast, damals in dem SIM-Projekt Sportinklusionsmanagerin über das Bundesarbeitsministerium. Ja, der Thilo hat mich gefragt, ob ich nicht irgendwie eine Anekdote oder irgendwie sowas habe. Da muss ich natürlich als erstes mal sagen, Ich hoffe, du hast einen Kuchen mitgebracht. Ich bin ja heute nicht da, weil ich im Urlaub bin, aber ich hoffe trotzdem für alle anderen, dass du natürlich Kuchen mitgebracht hast. Ich folge ja auch immer deine leckeren WhatsApp-Posts von leckerem Essen. Aber so als Anekdote habe ich gedacht, erzähl doch irgendwie was mal von diesen vielen, vielen 100 Kilometern, die wir für den Paralympischen Bogensport Cup, Europacup in Wiesbaden am Frankfurter Flughafen zurücklegen mussten. Wie die Italiener, die eigentlich Sonderrechte bei Lufthansa haben, die Sponsor ist vom Behindertensportverband, nicht in ihr Flugzeug kommen, obwohl wir 4 bis 5 Stunden vorher da waren. Oder der russische Athlet, der irgendwie sein Handy irgendwo liegen hat lassen und du musst mit dem von Terminal 1 zu Terminal 3 da zum Zoll und damit rum, um irgendwie seinen Kram wiederzufinden. Also da fallen dir bestimmt ein paar schöne Geschichten ein, die du erzählen kannst. Wir sind alle stolz wie Bolle auf schon wieder Medaillen von dir, auch noch gleich 2. Und ja, bis demnächst die Tage. Tschüss.
Ja.
Ein lieber Kollege.
Ja, das waren dann auch schon so auch noch die Sachen, an die ich mich sehr gut erinnere. Vor allem das von dem russischen Sportler, den wir dann abgeholt haben vom Terminal und ihm dann auf einmal einfiel, dass sein Handy ja wahrscheinlich noch im Flugzeug liegt. Ja, und jetzt kommst du ja natürlich nicht mehr so wirklich da dran. So, und dann hat er versucht, das vielleicht irgendwie anzurufen. Und das wollte er mit meinem Handy tun, aber mein Handy, das hat nicht funktioniert. Und dann sind wir an die Info, damit wir wussten oder wissen wollten, wie wir jetzt vorgehen. Und dann sind wir wirklich kilometerweit gelaufen und haben dann irgendwo an der Tür geklingelt, und aber er hat es nicht, also ich weiß nicht, ob er es letzten Endes wiedergefunden hat, aber an diesem Tag haben wir es nicht wiedergeholt. Und halt auch traurige Geschichte bei der Abreise von den Italienern, wie der Stefan ja schon sagte, hat es einfach ewig gedauert, weil ich glaube, das hatte damals mit den Akkus zu tun. Von den leichten Antrieb von den Rollstühlen. Ich weiß nicht, ob das nicht angemeldet war oder wo genau jetzt das Problem lag. Auf jeden Fall haben die einfach nicht ins Flugzeug gelassen. Und es hat Ewigkeiten gedauert. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob die damals den Flug noch gekriegt haben oder ob die einfach einen später nehmen mussten, weil der dann halt schon weg war. Aber es war einfach das reinste Chaos. Und einfach, ja, auch traurig zu sehen, dass die Leute dann auch so unvorbereitet sind oder halt einfach keinen Plan haben, so wirklich, wenn jetzt ein Rollstuhlfahrer kommt oder wenn wirklich solche Akkus an den Rollis verbaut sind oder extra Gerätschaften dafür vorhanden sind, ja, dass irgendwie so ein Unwissen besteht, wie man jetzt nach richtigen Linien dann halt vorgeht.
Ich meine, das verdeutlicht ja, dass es eben noch viel zu tun gibt. Kannst du persönlich auch Beispiele nennen, in denen du vielleicht Probleme im Alltag hast, weil einige Vorkehrungen, Vorrichtungen nicht da sind? Gibt es da was dir schon widerfahren ist? Oder Teamkollegen?
Ja, ich habe ja das Glück, dass ich eigentlich noch recht mobil bin. Ich habe da in den meisten Fällen weniger Probleme. Was dann auch eher problematisch ist, ist, wenn mir unterwegs sind auf Wettkämpfen und es gibt halt nicht viele Rollizimmer in den Hotels. Und dann müssen unsere Rollstuhlfahrer dann halt, sag jetzt mal, in ein normales Standardzimmer, und dann ist immer das Problem mit den Bädern zum Beispiel. Auf die Toilette zu kommen oder sich zu waschen, weil meist gibt es dann halt doch eine Badewanne und keine ebenerdige Dusche oder irgendetwas, und dann, ja, wird es dann halt sehr schwierig und man muss dann halt leider kreativ werden.
Helfen da, wenn man Erfolge von dir oder von anderen paralympischen Sportlern sieht, die in der Öffentlichkeit sind, hilft das, dieses Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen, da muss mehr passieren? Ist das vielleicht das Größte, was so Paralympische Spiele dann auch wirklich für die Gesellschaft dann liefern? Dass ihr dieses Thema eben in die Öffentlichkeit bringt?
Ja, ich denke, das ist, sag jetzt mal, eine gute Möglichkeit, gerade weil es dann so aktuell ist, es halt alles nochmal anzustoßen. Aber ich finde es dann halt auch ein bisschen schade, dass es dann halt nur an dem so ein bisschen festgemacht wird, beziehungsweise dass das so ein Ausschlaggeber ist. Und es ist ja dann doch schon dann schnell wieder verflogen, sage ich jetzt mal so. Ja, es wäre natürlich schöner, wenn es über die Jahre hinweg halt auch mehr Bewusstsein dafür da wäre, dass Inklusion oder für Menschen mit Behinderung halt ein bisschen mehr getan werden müsste in solchen Hinsichten. Genau.
Eben
Ja.
alltäglich und nicht nur alle 4 Jahre, sondern eben immer. Ich weiß es von unseren DSB-Athleten, die jetzt auch in Châteauroux in Paris waren. Die nehmen unheimlich viel auf sich, um ihrem Sport nachzugehen. Das wird bei euch genauso sein, wenn nicht sogar noch mehr. Was gibt und bedeutet dir der Sport und was für Entbehrungen nimmst du da in Kauf, dass du diesen Sport auf diesem Niveau betreiben kannst?
Ja, also wenn ich so ganz an früher denke, also ich bin jetzt jemand, eigentlich bin ich, also ich würde mich als introvertiert bezeichnen. Ich bin nicht so gerne unter Menschen und auch nicht an Orten, wo sich Menschenmassen aufhalten. Und ich tue mir auch schwer, teils mit unbekannten oder mir unbekannten Leuten halt zu sprechen. Aber durch den Sport, ich weiß nicht, ob es dann halt auch so ein bisschen mit dem Selbstvertrauen dann halt zu tun hatte, der hat mir halt schon ziemlich viel gegeben. Natürlich dann halt auch die Erfolge. Und also mir hat es zumindest vom Charakter her mir sehr viel geholfen, mich in der Hinsicht halt zu bessern oder halt einfach wohler zu fühlen. Und wenn ich vor 10 Jahren dran gedacht hätte, ein Interview zu geben oder halt hier einen Podcast mitzumachen, hätte ich gesagt, nee, nie im Leben. Das ist jetzt ja natürlich besser geworden. Und ja.
Aber was hast du dafür investiert? Also wie viel Zeit, wie viel Aufwand, wie viel Schweiß, wie viel Tränen?
Ja, also man muss halt schon einiges investieren, natürlich anfangs auch etliches an Geld, bevor die Erfolge kommen und man dann halt auch Aussicht auf Förderung hat. Ist das jetzt nicht unbedingt ganz günstiger Sport? Und natürlich dann halt auch zeitlich in der Schule, wenn andere dann hier und dort ins Kino gefahren sind oder so, ist man dann, hat man sich dann halt ins Training begeben. Und ja, das, was ich halt immer am liebsten erzähle, dass ich meinen letzten Urlaub 2007 gemacht habe und der nächste war halt erst wieder 2019. Also waren gute 12 Jahre, die halt einfach, ja, weil das dann immer in die Wettkampfzeit fiel, wenn du dann, also ich bin halt jemand, ich fahre halt gerne an die See und bleib halt in Deutschland mit dem Urlaub. Und das Wetter ist dann halt in der Zeit halt leider am schönsten, wenn dann die ganzen Wettkämpfe stattfinden. Und dann, ja, war ich halt elendig lang nicht mehr im Urlaub. Ich hätte auch gern einen Hund. Aber das kann ich auch erst nach der sportlichen Karriere machen, weil ich halt einfach die Zeit nicht habe.
Und in den Club der Besten gehst du auch nicht, weil du keinen Urlaub hast oder bekommst. Das merke ich hier mal an. Vielleicht kann man da ja noch was drehen. Auf jeden Fall muss man ja sagen, von nichts kommt nichts. Ich hatte mir eure Vorbereitung mal angeguckt und war extrem beeindruckt, wie intensiv das Programm war, was der Rudi Krenn da auf die Beine gestellt hat. Ich zitiere mal: 10 Leistungslehrgänge, 5 Kaderleistungsüberprüfungen, 2 interne Qualifikationen. Dazu noch die EM in Spanien und der Grand Prix in Serbien. Wie anstrengend war das Ganze alles?
Ja. ja, es ist natürlich schon ziemlich anstrengend, gerade, ich sage es mal, auch für Menschen mit Behinderung. Der Körper funktioniert halt nicht so oder nicht so gut oder erschöpft und ermüdet früher. Dass man dann natürlich dann auch, wenn die schweren Phasen oder die ja, harten Trainingsphasen dann halt vorüber sind, dass man dann halt auch ein bisschen Zeit braucht, um halt wieder ein bisschen zu regenerieren. Es war schon zeitaufwendig und kräftezehrend, sage ich jetzt mal, aber ja, ich fand, es war jetzt kein allzu schlechtes System, weil Hat ja gut, eigentlich ganz, zumindest in meinem Fall ganz gut
funktioniert. Ich wollte, hat ganz gut geklappt, ne? Aber habt ihr die Möglichkeit dann zu sagen, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn es überanstrengend war, zu sagen, oh, ich brauche jetzt mal eine Pause, ist das möglich? Oder ja, wird da knallhart durchgezogen?
Nee, wenn es halt mal nicht geht, dann geht's halt nicht, weil es bringt ja nichts, sich zu quälen oder halt auch, es sind ja auch lange, weite Strecken, die man fahren muss. Zum Beispiel nach Suhl oder für mich jetzt hier in Wiesbaden angenehmer, weil es nur eine halbe Stunde weg ist, aber dann halt immer die 3 Stunden nach Suhl zu fahren und wieder zurück. Wenn ich jetzt wirklich mal, oder auch mit meiner Prüfung, bin ja noch ein bisschen am Studieren, wenn die halt einfach im Weg standen, dann habe ich das halt auch ausfallen lassen und habe mich dann halt lieber auf die Prüfung vorbereitet. Oder wie gesagt, wenn es körperlich halt einfach nicht geht, ist das natürlich nicht zu ändern, dann geht's halt nicht.
Kommen wir zu unserer Rubrik das Schießbuch. Ich nehme mal an, du hast auch eins, in dem du Training, Ergebnisse, Erlebnisse einträgst. Du guckst so ein bisschen Zweifel. Nein, okay, egal. Dann haben wir hier eins für dich. Und wir haben natürlich auf jeden Fall andere Fragen, als die, wie vielleicht sonst im Schießbuch stehen. Und zwar die erste, was war der beste oder wichtigste Schuss in deinem Leben?
Ja, ich würde jetzt wahrscheinlich von der letzten Goldmedaille ausgehen. Und zwar beim 3x40, der letzte Stehenschuss, den ich nämlich bei der Paralympics davor nicht hingekriegt habe. Dass der halt diesmal so gut lief, gibt einem natürlich dann auch ein bisschen Bestätigung und beruhigt, dass es ja dann halt auch durchgeht.
Gibt es einen Wettkampf, den du am liebsten aus deinem Gedächtnis streichen würdest?
Bestimmt, aber den kann ich nicht nennen, weil ich ihn bereits aus meinem Gedächtnis gestrichen habe.
Sehr gut, sehr gut. Du hast 4 Paralympische Spiele bisher erlebt. Was waren deine bisher schönsten? Und warum?
Ja, für mich persönlich die schönsten, würde ich sagen, oder die mir halt eher am Gedächtnis geblieben sind, waren die allerersten in London, weil ich weiß nicht, wir waren halt eine große Mannschaft. Wir hatten halt auch mal Zeit, auch mal uns in London was anzugucken. Ich habe da zwar in Anführungsstrichen keine Medaille gewonnen, aber es war halt einfach, das Dorf war wundervoll, die Unterkunft war toll. Also da hat einfach irgendwie, zumindest in Erinnerung, irgendwie alles gepasst. Und das wurde in Anführungsstrichen mit jedem Mal irgendwie immer ein bisschen schlechter. In Rio waren die Unterkünfte jetzt nicht so toll, aber war schon noch in Ordnung. Tokio wegen Corona, keine Zuschauer da. Dann jetzt Paris, waren zwar wieder Zuschauer da, aber man war einfach fernab vom Schuss. Deswegen würde ich sagen London 2012.
Jetzt eine leicht provokante Frage, aber ein bisschen Spaß muss ja auch immer sein. Welchen Tipp kannst du den DSB-Olympiateilnehmern für 2028 geben, damit sie ähnlich erfolgreich sind wie du?
Oh, oh, das ist ja in der Tat. Ja, ich würde halt einfach sagen, es ist blöd gelaufen, weil es war halt einfach alles mega knapp. Die Finalteilnahmen waren drin, waren ja auch da und es waren halt immer nur so, ja, knappe Dinge, also halt einfach weitermachen. Ich kann dazu jetzt nicht den Mut verlieren.
Und du hast bei deinen ersten Spielen ja auch keine Medaille gewonnen, genau. Muss man ja auch mal sagen. Ja. Und dann an alle anderen, die jetzt vielleicht das erste Mal dabei waren, danach sind auch einige gekommen.
Ja, erstmal schöne Eindrücke aufsaugen und dann geht's rund.
Und was war dein bisher schönstes Erlebnis im Sport? Also kann alles sein. Paralympics, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Der Sieg bei den Kreismeisterschaften, die erste 10,9.
Ja, ich würde sagen, halt die erste gewonnene Goldmedaille. Weil das war halt schon was Besonderes, wenn man dann halt vor der Menge steht und die deutsche Flagge gehisst wird und dann halt auch unsere Hymne gespielt wird. Das ist schon ein besonderer Moment. Und natürlich auch, dass ich die Fahne tragen durfte. Genau, das war eine verdammt große Ehre für mich und das werde ich so schnell auch nicht vergessen.
Das hätte ich nämlich nachgehakt, aber du hast es noch, du hast es noch geschafft, die Fahne zu erwähnen, genau. Ja, war natürlich überragend für dich, ich glaube auch für den Skisport generell. Wir haben es ja gesehen, Christian Reitz war jetzt als Fahnenträger für die Eröffnungsfeier eventuell im Auswahlverfahren. Das war auch schon, glaube ich, eine große Ehre, dass es da nicht geklappt hat. Das ist halt so. Da spielten andere Kräfte auch teilweise eine Rolle. Aber deswegen kann man nicht hoch genug loben. London, Rio, Tokio, Paris. Schöne Städte, große Erfolge. Und natürlich steht noch die Frage der Zukunft aus. Da hat der Bundestrainer auch nochmal ein Wort.
Und was ist deine Zielsetzung im Hinblick auf die Paralympics 2028 in Los Angeles?
Ja, also natürlich möchte ich gerne nochmal eine Runde drehen.
Das freut uns alle.
Ja, Zielsetzung habe ich eigentlich immer die gleiche. Also ich mache mir generell jetzt nicht so den Stress, dass ich sage, ich will meine Titel verteidigen. Natürlich wäre das schön, aber ich denke, dass... Klar kann man sich das wünschen, aber was dann am Ende passiert, hängt natürlich auch von der Konkurrenz ab. Und wie gesagt, wie immer, Finalteilnahme und dann geht es ja eigentlich erst um die Medaillen und dann, ja, ich würde sagen, einfach den Wettkampf genießen.
Was treibt dich denn noch an? Ich meine, du hast 5-mal Edelmetall gewonnen, 3-mal standst du ganz oben. Was treibt dich da noch an, das ist jetzt noch ein 5. Mal zu machen?
Das ist halt einfach ein Höhepunkt, sag ich jetzt mal. Und die ganze Atmosphäre ist halt einfach schön. Und wie ich ja schon sagte, ich will das ja nicht ewig machen.
Bis 70, hast du gesagt.
Bestimmt. Und dadurch, dass jetzt halt leider dieses Flair jetzt in Châteauroux nicht so da war, also es fühlte sich halt eher wie so ein Weltcup an, würde ich das halt schon dadurch, dass es ja noch gut läuft und ich ja jetzt auch noch in der Sportfördergruppe bin bis Anfang 26, das dann halt auch gerne noch einmal ausnutzen, sage ich jetzt mal, und gerne noch mal probieren, dann halt in 28 nach Los Angeles zu kommen.
Los Angeles werden vielleicht viele nicht vor Ort sein, aber vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit, dich nochmal irgendwie live zu sehen. Wann kann man dich denn vielleicht live sehen? Ist schon klar, ob du in dieser Saison Bundesliga schießt, wann du schießt, wo du eingesetzt wirst oder ob es noch einen anderen Wettkampf gibt, wo man dich sehen kann, weil so eine erfolgreiche Sportlerin zu sehen, ist ja doch nochmal was anderes.
Bundesliga habe ich zumindest geplant, einen Wettkampf mitzuschießen, weil ich wollte mich ein bisschen so aus dem nationalen Geschehen ein bisschen zurückziehen, weil es mir dann halt doch schon ein bisschen stressig wird, teilweise, gerade weil die Bundesliga dann anfängt, wenn unser Saisonhöhepunkt rum ist und man dann halt eigentlich erstmal ein bisschen Pause machen möchte, aber geht nicht.
Und die anderen sollen ja auch mal gewinnen.
Genau, deswegen hatte ich halt vor, am Endkampf teilzunehmen und den einen Wettkampf halt mitzuschießen. Dann wahrscheinlich nächstes Jahr die deutschen Meisterschaften. Ich war ja jetzt schon länger nicht mehr dort. Aber geplant ist es natürlich nächstes Jahr nochmal. Und dann, wenn ich mich richtig erinnere, soll ja wahrscheinlich auch eine Europameisterschaft in München ausgetragen werden. Ja.
Da wärst du auf jeden Fall dabei und bist natürlich das Zugpferd. Das ist klar, aus deutscher Sicht. Ja, das bist du, egal wie es läuft. Du bist es auf jeden Fall. Es gibt noch eine schöne letzte Frage, die auch auf Instagram kam. Erstmal, in welchem Verein fühlst du dich zu Hause? Das ist erstmal meine Frage.
Ja, das wäre mein Heimatverein, der SV Lengers.
Der SV Lengers und dann Bundesliga-Team Wetterau, okay. Und dann die Frage, die kam, du bist Paralympicsiegerin, du bist Welt- und Europameisterin, hast also alles gewonnen, Weltcup-Siege, reden wir gar nicht drüber. Bist du auch schon einmal Schützenkönigin gewesen?
Jetzt müsste ich sogar überlegen. Aber ich glaube, ich bin im Verein einmal Königin geworden, ja.
Siehste, selbst das Ziel hat sie erreicht. Aber natürlich stehen vielleicht die Paralympics-Siege noch ein bisschen drüber. Aber auch das hast du geschafft, wunderbar. Natascha, das war's. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Am Anfang hatten wir richtig viel Spaß. Das müssen wir leider rausschneiden, dieses Gelache und Gekicker. Aber das war einfach herrlich. Vielen Dank, du hast den Raum hier. Es stehen dir sehr viele Pokale, ja. Deutlich bereichert mit deinen 5 Medaillen, die du hier mithattest. Und wir freuen uns einfach, dass wir dich mal hier Kollegin nennen durften, weil du ein sehr, sehr netter Typ bist. Und B natürlich, dass du so eine tolle, erfolgreiche Sportlerin bist und ja, die Sportschützen in Deutschland einfach stolz und glücklich machst. Deswegen Dankeschön.
Ich danke auch für die Einladung.
Und euch da draußen natürlich weiterhin gut Schuss und alle ins Gold und bis zum nächsten Mal. Ciao.